Entweder sind wir erschöpft und phlegmatisch oder rastlos und immerzu auf Achse, richtig? Yoga funktioniert als Reset. Das ist mittlerweile erwiesen. Aber wie geht das genau? Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche heute mit der bekannten Anusara-Lehrerin Tina Lobe darüber, was Präzision, Struktur und Ordnung im Yoga für unseren Geist und Körper tun und wie wichtig es ist, nicht zu stagnieren. Außerdem, was ist überhaupt Tantra-Yoga und wie geht das, die Rippen im Rücken aufplustern? Ich habe heute die Ehre, mit Tina Lobe zu sprechen, eine der wichtigsten und entscheidendsten Anusara-Yoga-Lehrerinnen in Deutschland und auch eine, die wir hier bei Yoga Easy wunderbarerweise haben im Programm. Tina, du hattest lange ein eigenes Studio und bist jetzt seit einiger Zeit alleine unterwegs, wie so ein Yoga-Hippie eigentlich wieder. Wie bekommt ihr dieses Hippie-Leben und wie lange führst du es schon?
Mir bekommt es total gut. Also ich bin sehr, sehr gerne viel unterwegs. Ich liebe das, unterwegs zu sein. Ich habe eher Schwierigkeiten mit Routine. Deswegen ist das jetzt seit circa 3 Jahren mein altes, neues Leben, wieder mehr auf Achse zu sein.
Also das sieht man dir auf jeden Fall nicht an. Du siehst so ziemlich aufgeräumt und hier mit so einem ordentlichen Zopf und so einem feinen, in meiner Jugend würde man sagen, so Popper-Outfit, so einem hübschen Strickpulloverchen. Wieso auf Achse? Was ist da in dir, was fühlt sich da in dir gut, wenn du unterwegs bist und nicht zu Hause bei deinem Mann und deinem Kind?
Ja, die Rahmenmutter. Nein, ich mag keine Stagnation. Und wenn ich mich in Bewegung setze, ob das auf der Matte ist oder beim Wandern oder eben auf Reisen, um zu unterrichten, dann kommen Dinge in mir in Bewegung und mir fallen tolle neue Projekte oder Themen für die Klassen ein. Und der Ausgleich, warum ich das so machen kann, ist natürlich, dass ich hier auch eine Stabilität habe durch Mann und Kind.
Okay, dann haben wir schon mal die wichtigsten Yoga-Begriffe benutzt oder ins Spiel gebracht. Also Ausgleich klingt nach Gleichgewicht, klingt nach Balance. Was kann Anusara-Yoga, was andere Yogaschulen nicht können? Und jetzt sag einfach direkt, was Anusara so toll macht und was das eigentlich ist.
Anusara-Yoga macht für mich toll, dass es zum einen eine Präzision in der Ausrichtung beinhaltet, die eine Struktur in den Körper bringt. Also ich habe das Gefühl, mein Körper im Innen und Außen wird unglaublich aufgeräumt, sortiert und geordnet. Und in diesem Sortieren oder in dieser Ordnung ist es dann eben möglich, sich kreativ auszudrücken oder beweglich zu sein.
Das funktioniert ja nur unter der Prämisse, dass sonst ein, oder sagen wir mal von Natur aus, der Körper in Unordnung ist oder dass alles ein Chaos ist und aufgeräumt werden muss, in Struktur gebracht werden muss. Ist das so?
Ich glaube, so wie wir heute leben, ist es tatsächlich so, dass wir über so viele Reize und Eindrücke und Impulse oder auch unverarbeitete Erlebnisse nicht nur ein Ventil brauchen, aber auch etwas, was wie so ein Reset ab und zu schafft.
Was kann Anusara da Besonderes noch leisten im Unterschied zu anderen Methoden, die diese Reset-Funktion ja auch für sich in Anspruch nehmen?
Also über die anderen Methoden kann ich ja gar nicht so viel sprechen, weil ich sie tatsächlich nicht so durchdrungen habe wie das Anusara. Und für mich liegt im Anusara auch der Wert in dieser tantrischen, nicht-dualen Philosophie, die für mich etwas unheimlich Bejahendes hat und Positives. Und einfach den Aspekt, dass alles schon quasi da ist, sehr vereinfacht ausgedrückt mitbringt, anstatt dass wir etwas erreichen müssen, was noch weit weg oder fern von uns liegt.
Okay, also alle, die jetzt zu Hause denken, oh nee, scheiße, das wird jetzt so voll sektenmäßig, esomäßig, außer sie spricht gleich noch über Tantra-Sex. Du musst jetzt schnell erklären oder langsam, was ist Tantra?
Ich finde das ganz schön, weil es gibt dazu einen ganz großartigen Podcast mit dir und Sandra, glaube ich.
Ja.
Die, ich habe da tatsächlich reingehört, auch in Vorbereitung auf unser Gespräch heute. Und ich finde, sie hat das großartig dargestellt, dass Tantra-Philosophie natürlich nichts nur mit der Sexualität zu tun hat, aber auch den Körper mit in diesen spirituellen Werdegang mit einbezieht. Also auch über den Körper und ein physisches Leben und ein Leben, wie wir es hier leben, ist ein spirituelles Leben oder, wenn wir so wollen, jetzt kommt nochmal ein esoterischer Begriff, die Erleuchtung möglich.
Du hattest vorhin gerade gesagt, alles ist schon da. Das stimmt natürlich nicht. Also es ist eben nicht alles da, sondern es fehlt in der Regel nicht nur, jedenfalls in meinem Haushalt, immerzu an Essigreiniger und Aufladekabel. Es fehlt auch an vielleicht im größeren Rahmen in unserer Gesellschaft an Gemeinschaftssinn. Es fehlt an überhaupt Sinn. Die meisten Leute leiden unter ihrer Einsamkeit. Also was heißt das, alles ist schon da?
Für mich bedeutet das, dass es eine Möglichkeit gibt, über die Praxis in so einen inneren Ort zu finden. Also ich habe gesagt, es gibt da so viele Begriffe, ob das das Selbst ist, die Essenz, die wahre Natur, etwas, was sich im Innen sehr vollkommen und komplett anfühlt, eben unabhängig von dem Äußeren.
Dein Inneres, war das schon immer komplett und hat sich schon immer gut angefühlt oder hast du das erst durch die Yoga-Praxis repariert?
Ich muss das bestimmt auch reparieren und habe es auch repariert und bin immer noch dabei.
Mhm. Ja. Gut, also dann wissen wir auch, und das stimmt auch für alle Yoga-Methoden, dass es diesen ominösen Yoga-Weg gibt. Also die Arbeit ist nie getan. Wir gehen immer auf einer steinigen Route weiter, mal in schönerer und mal in nicht ganz so schöner Umgebung. Dein Anfang mit Yoga, was warst du für ein Mensch, als du angefangen hast? Wirf auch mal eine Jahreszahl in den Raum und erzähl mal ein bisschen, wie es bei dir losging.
Los ging es, glaube ich, schon in meiner Jugend, wo ich sehr viel, also auch das ist ja ein typischer Werdegang, sehr viel getanzt habe, sehr viel Sport gemacht. Und dann bin ich nach dem Abitur nach Berlin gekommen und war ein bisschen lost.
Wo war das Tanzen und noch ein bisschen mehr über deine Familie?
Okay, also ich komme ursprünglich aus dem schönen Süden, aus Freiburg. Und habe dort eben meine Jugend verbracht in einer etwas chaotischen und wir waren so ein bisschen wie so ein Denver-Clan, unsere Familie. Also es war sehr anstrengend, es gab viele Zerwürfnisse. Ich bin extrem früh ausgezogen, um dann auf eigenen Beinen zu stehen.
Deine Mutter war Crystal, oder wie hieß sie?
Meine Mutter ist relativ ad hoc ausgezogen. Ich habe das damals mit meinen 12, 13 Jahren nicht so ganz verstanden, warum sie plötzlich weg war. Heutzutage weiß ich das natürlich, wir haben das Gespräch gesucht, wir haben da ganz gut gemeinsam aufgearbeitet, aber es gab viele Schuldzuweisungen der Familie und auch tatsächlich so, dass wir heute nicht mehr alle in Kontakt miteinander stehen und in dieser Zeit, dann zeitgleich zur Pubertät, die einen ja eher ein bisschen beutelt und rüttelt und schüttelt, war einfach so dieses, ich habe klassisches Ballett gemacht, ich habe Jazz-Tanz gemacht, ich habe alles, was man sich da so vorstellen konnte, gemacht und es war, wie ich vorhin schon so beschrieben habe, durch diese Bewegung im physischen Körper kam innerlich was in Bewegung und ich konnte das so ein bisschen für mich sortieren.
Ja, denn Schmerz kann sich ja gar nicht anders ausdrücken als körperlicher Schmerz und deswegen ist es ja auch so eine der super Geheimfunktionen von Yoga, sich so zu bewegen, dass dieser Schmerz irgendwie in Bewegung gebracht wird und dann unmittelbar irgendwas passiert und einen aus dieser Stagnation herausbewegt. Und das hast du intuitiv bereits mit Tanzen erlebt.
Das habe ich genauso erfahren. Und als ich dann nach Berlin kam, also du hast es wahnsinnig schön ausgedrückt, so schön hätte ich das jetzt nicht erklären können mit der Bewegung. Und als ich nach Berlin kam, fehlte mir eben genau das. Also ich hatte so ein bisschen meine Bewegungsheimat hier verloren und unterschiedliche Sachen ausprobiert und war in irgendwelchen Fitnessstudios und so on.
Okay, warte noch mal,
Also du warst dann 18, 19, bist nach Berlin gekommen, um hier zu studieren, nehme ich mal an. Ja. Und was hast du studiert? Wo hast du gewohnt? Wie grau war der Himmel?
Ich fand Berlin beides wahnsinnig grau und wahnsinnig bunt zugleich, total überfordernd. Ich habe natürlich irgendwo im Osten in einer Altbauwohnung mit Außentoilette und Ofenheizung gewohnt. Das war meine kleine Rebellion gegen meine gute bürgerliche Erziehung.
Das hat sich jetzt wieder hier in diesem Strickpullover durchschlägt.
Aber okay. Ja, ich hätte mal nicht so einen ordentlichen Bulli heute anziehen sollen.
Ne? Naja, wir sind komplex. Ich kann das schon dazu addieren. Vielleicht finde ich hinterher noch irgendwo ein Tattoo und wenn, dann werde ich es euch zu Hause erzählen. Oh, da ist es schon, einen kleinen Finger, Mann.
Also klein und fein.
Zurück zur Ofenheizung.
Zur Ofenheizung. Und mir ging es auf der einen Seite total gut in Berlin, weil ich so ein neues Freiheitsgefühl für mich erlebt habe. Ich mochte diese Anonymität und Vielschichtigkeit der Menschen, auch diesen viel, wie ich empfunden habe, offeneren Geist, der hier herrscht, als das eben in meinem Süddeutschland, so wie ich es erfahren habe, der Fall war. Und ja, aber auf der anderen Seite war halt auch so ein bisschen dieses Verlorensein. Ja, wo ist mein Anker? Ich war schon auch auf der Suche, könnte man so sagen. Und bin dann 2002 oder so im Yoga gelandet.
Damals schon bei Vilas?
Nein, ich bin in einem Fitnessstudio gelandet bei einer Sabine. Ich weiß nicht mehr, wie sie mit Nachnamen heißt, aber die hat ein solides Hatha-Yoga unterrichtet.
Ich kenne die Sabine.
Ja, vielleicht. Also, so dunkelhaarige?
Es gab, ich weiß nicht, ob es eine oder zwei gab, aber damals Anfang dieser Zeit, ich kam damals aus Amerika zurück und habe mich auch, wir sprechen garantiert von derselben Sabine. Sabine, solltest du zuhören, bitte melde dich, ich will auch unbedingt mit dir reden. Sabine im Fitnessstudio.
Genau, ein solides, geerdetes Hatha-Yoga und mir hat das total gut getan. Mhm. Ich dachte, ja, okay, super, da kommen wir dem schon mal wieder etwas näher, was ich gesucht habe. Und dann, das war vielleicht 2003, bin ich beim damaligen City-Yoga, das eben von Vilas und Nala gegründet wurde, gelandet, aber bei Steven Espinosa in der Klasse, der einfach ein extrem herzlicher, positiver Mensch war, so wie ich ihn kennengelernt habe. Und ich habe mich einfach total in diesen Unterricht verliebt.
Ja, sehr, alles sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt. Sag mal noch mal ganz kurz eine Adresse zu dieser ersten City-Yoga-Location. War das
in Prenzlauer Berg.
Genau. Ich kann mich erinnern. Ja. Hinterhof vielleicht? Oder auf jeden Fall Erdgeschoss natürlich und dunkel.
Genau, dunkel, kleine Räume, Gitter vor den Fenstern. Ja. So. Aber who cares? Also ich meine, ne? Das Yoga da war toll und er hat auch zu ganz absurden Tageszeiten unterrichtet, um 2 Uhr mittags. Mhm. Und ich glaube, ich habe diesen Steven tatsächlich so ein bisschen gestalkt. Ich war, glaube ich, jeden Tag da.
Mhm. Okay. Ja. Naja, du hattest ja auch keine Freunde und warst einsam. Was hast du studiert an der Uni?
Ich habe Kommunikationsmanagement studiert. Ja, also ich war nicht so wirklich einsam. Ich bin sogar mit meinem damaligen Freund nach Freiburg gekommen. Natürlich trennt man sich dann nach einer Weile.
Weil nach Berlin, nicht mehr so, meinst du?
Ja, genau, entschuldigt, aus Freiburg nach Berlin. Und dann trennt man sich halt irgendwann. Und dann, ja, also ich hatte schon Kontakte und Freunde, aber ich hatte nicht so das Gefühl, so das ist meins, das tut mir gut, das nährt mich.
Dann hast du erstmal eine normale, konservative Karriere begonnen? Irgendwas Freiburg-Bürgerlich-artiges?
Ja, ich habe zu der Zeit für ein Literaturcafé und eine Literaturagentur gearbeitet und dann war ich kurze Zeit im Goethe-Institut. Aber
hätte ja wirklich was Richtiges aus dir werden können.
Es hätte was Richtiges aus mir werden können. Und dann habe ich das, irgendwann geschmissen. Ich erinnere mich noch sehr gut an eine Freundin von damals, die meinte, ja, mach das ruhig mal mit dem Yoga, Tina, bis du weißt, was du wirklich willst. Mhm. Und dann dachte ich, okay, so wird das also gesehen.
Ja, und vor allen Dingen so ein Beruf im Literaturbetrieb, der sicher irrsinnig gut bezahlt war, durch einen anderen Beruf zu ersetzen, der auch wahnsinnig gut bezahlt ist. Also von einem Prekariat ins andere zu rutschen, darüber hast du dir natürlich keine Gedanken gemacht.
Nö.
Okay. Da kam, nehme ich an, ein Scheck aus Freiburg jeden Monat und du konntest machen, was du wolltest oder hast du nebenbei...
Klar, ich habe nebenbei gearbeitet. Also ich habe immer schon so ein... Also ich muss gestehen, natürlich hat meine Mutter mich auch unterstützt in gewissen Situationen, aber ich habe immer viel gejobbt und mir war das immer sehr wichtig.
Dein
Gefühl
übelster
von Unabhängigkeit. Ein Mensch an der Ampel stehen und Zeitung ins Auto reichen.
Okay.
Schon echt fies, ja? Ne? Okay. Ja, genau.
Gut.
Ich glaube, ich hatte auch so eine Art Müllbeutel an, wo irgendwas drauf stand vorne.
Mhm. Und dann beschäftigt man sich, glaube ich, notgedrungen mit dem Thema Atmung, wenn du da erst mal ein paar Stunden an so einer Verkehrskreuzung stehen musst. Du hast dann gejobbt und hast dann hingeworfen und dich ins Yoga reingeworfen und hast die Ausbildung gemacht bei Vilas und...
Bei Vilas und Lala, genau.
Und seiner damaligen Frau noch Lala.
Genau.
Die beiden, die Anusara eigentlich groß gemacht haben in Deutschland, wenn ich mich nicht täusche.
Ach, ich werde das immer gar nicht so sagen, weil ich finde, ja, also die haben auf jeden Fall einen unheimlich wichtigen Beitrag geleistet. Das muss man auf jeden Fall so stehen lassen. Ich glaube aber auch, dass Barbara zeitgleich in München auch schon unheimlich, also Barbara auch schon unheimlich das Anusara angekurbelt hat. Und was ich ganz großartig fand, ist, dass Vilas und Lala damals wirklich tolle Lehrer aus den Staaten, ich glaube hauptsächlich aus L.A. kamen die damals, nach Berlin geholt haben. Mhm. Und dadurch haben wir, die da so jung eingestiegen sind, eine unheimliche Bandbreite an Lehrern kennengelernt. Also wirklich Top-Lehrern, die jetzt immer noch weltweit unterwegs sind.
Ja, bis auf den einen, der kurz auch mal mit dem Gesetz zu tun hatte, euren Guru.
Meinst du John?
Ja, ich meine jetzt John Friend, für alle, die nicht Bescheid wissen. Sag einfach mal so aus der Mitte der Szene heraus, was war mit dem los? Was lief da schief? John Friend, Anusara-Gründer.
Du, ich weiß gar nicht, ob ich dir das so richtig schön beantworten kann, weil John war nie so mein persönlicher Lehrer. Der hat das gut gemacht so, aber ich habe mich nicht so verbunden gefühlt, wie man so schön sagt. Ne? Also ich hatte das Gefühl, der ist ein guter Lehrer im Sinne von, der kriegt große Gruppen gut gegriffen, aber es war jetzt nicht so mein spiritueller Lehrer. Und ich glaube einfach, dass ihm das System total über den Kopf gewachsen ist. Ich habe den erlebt als, der hatte immer auch so die Attitüde eines kleinen Jungen, noch so etwas Verspieltes, ein bisschen Argloses.
Hatte auch kurze Hosen immer an, wie
immer schön,
Junge.
Ja, genau. Und saß da auch bei Krishna Das mit auf der Bühne und hat seine Zimbeln geschlagen. Und ich fand ihn auf der einen Seite ganz amüsant, aber ich habe wirklich das Gefühl, dieses System ist ihm einfach über den Kopf gewachsen und dann gab es da wohl Machtmissbrauch und vielleicht sogar ein sexueller Skandal, obwohl man da vielleicht auch ein bisschen differenzieren muss. Fremdgehereien gibt es nun mal und ich weiß nicht, ob man jetzt gleich so ein Riesending da losbrechen muss, aber das kann ich auch nicht beurteilen. Ich weiß nicht, was da los war.
Das ist auch Gott sei Dank lange her und wir sind auch alt und vergesslich. Wir müssen uns gar nicht mehr so wahnsinnig mit diesem Skandal beschäftigen, außer dass es praktisch keinen Yoga-Guru gibt, der ungeschoren davonkommt. Diese Dynamik, wenn dich jemand oder viele Leute auf ein Podest stellen, dass du dann diese dir irgendwie komisch zugewachsene Macht nicht missbrauchst, das scheint den meisten sehr schwer zu fallen. Also die meisten fallen und sind wahnsinnig menschlich. John Friend hat jetzt eine neue Methode gefunden und für alle die noch zuhören, das ist wichtig, weil Anusara ist eine großartige Methode. Es gibt jetzt eine kleine Unteredition, würde man im Literaturbetrieb vielleicht noch sagen, die aber gar nicht mehr so viel mit dem ursprünglichen Anusara zu tun hat. Und zwar ist die, ich kann es gar nicht aussprechen, Bowspring?
Bowspring, ja, genau.
What's Bowspring?
I have no idea. Also ich habe das tatsächlich gar nicht ausprobiert. Ich glaube, es geht um sehr, sehr viel Rückbeugen und um die ganze Körperrückseite zu kräftigen und so weiter und so fort. Ich finde halt diese
Macht ihr auch, macht ihr auch.
Wir kräftigen die auch, aber wir machen auch eine Vorwärtsbeuge. Und ich glaube, das findet im Bowspring gar nicht mehr statt. Aber was ich zu all diesen Skandalen noch so kurz anmerken möchte, ist, dass das Yoga ja in seiner Tradition und Praxis und Tiefe zum Glück größer ist als wir Menschen mit unseren Fehlbarkeiten. Und deswegen finde ich das auch immer so ein bisschen amüsant, dass man dann groß enttäuscht ist, wenn der eine oder der andere da einen Fehltritt geleistet hat. Ich denke, was erwarten wir denn von diesen Menschen?
Okay, also du sagst, die Menschen sind selber schuld, weil sie einfach falsche Erwartungen haben und zu hohe Erwartungen. Wie waren denn deine Erfahrungen? Du hast dann die Ausbildung gemacht, du hast dann ziemlich schnell, kann man so sagen, Karriere gemacht, wurdest sehr erfolgreich, hast dann ein Studio gegründet, zusammen mit Kai, hier in Berlin-Mitte, in der Rosenthaler Straße, in der alten Schönhauser Straße. Richtig?
Ja.
Und was hast du da über das Yoga gelernt als Studioleiterin? Wir haben ja viele Yogis, die auch versuchen, sich selbstständig zu machen unter unseren Hörern. Was ist die größte Schwierigkeit und was ist der Lohn?
Also ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass ein Studio zu führen nicht mein Ding ist. Also da muss man wirklich sich aufteilen. Der eine ist fürs Business zuständig, der andere vielleicht für die Inhalte. Ich hatte das Gefühl, dass ich dann irgendwann für alles zuständig bin. Es hat auch nicht ganz so harmoniert dann irgendwann zwischen Kai und mir zumindest, was das Business anbelangt. Und deswegen haben wir uns dann auch da getrennt. Und ich fühle mich halt, seit ich kein Studio mehr an der Backe habe und für alles zuständig bin dort, aber auch an allem schuld bin, was natürlich nicht funktioniert, ne? Fühle ich mich viel freier und habe das Gefühl, es geht jetzt endlich mal wieder um das Yoga und um die Inhalte. Also ich würde mir das wirklich sehr gut überlegen und eine klare Aufgabenteilung besprechen.
Also was jetzt mit im Raum steht, ist der Begriff Verantwortung. Das ist ein Begriff, den du in deinem Unterricht sehr oft einwirfst. Oder kommt mir zumindest vor, ich springe da drauf an, als Selbstständige logischerweise Verantwortung, Eigenverantwortung, Selbstverantwortung. Was hat ein moralischer Wert auch im Yoga verloren?
Also mit Verantwortung ist auch so dieses gemeint, dass wir eine Selbstermächtigung haben. Also wir haben die Kraft, aber vielleicht sogar ein starkes deutsches Wort, die Pflicht, aktiv zu werden, uns zu engagieren und uns einzubringen, ja, auch mit unseren eigenen Talenten und Gaben, die wir so mitbekommen haben. Und ich finde das wichtig, dass Yoga auch nicht nur so konsumiert wird und wie so eine rosarote Decke übergezogen und alles ist schön, sondern dass es eigentlich wirklich auch dieses, ne, man piekst als Lehrer vielleicht auch so ein bisschen zu sagen, jetzt komm mal selber aus dem Knick, ja, und ich kann dich inspirieren, ich kann dich unterstützen, aber jeder muss es selbst auf der Matte tun. Und in welcher Form und wie intensiv oder wie breit man dann doch ist, sich darauf einzulassen, ist es dann jedem selbst überlassen.
Ich würde ja behaupten, dass wenn ich mich so umsehe in den Studios und unter den meisten Schülern, und ich sehe ja auch viele, dass das eigentlich das geringste Problem ist, das die haben. Die meisten sind ja eher zu aktiv und bringen sich ja eher zu viel überall ein und denken, ich muss hier noch hin und hundemüde schleppe ich mich noch da und dorthin und muss noch dies und jenes machen. Ist das der falsche Weg?
Ich glaube, dass es vielleicht nicht, also jetzt nicht übel nehme ich das so sage, aber vielleicht nicht der ganz ehrliche Weg ist, ja, sondern dass man versucht, überall mit dabei zu sein, weil das Trends entspricht. Aber meiner Meinung nach liegt es daran, dass man so das eigene darin noch nicht gefunden hat. Und wenn man so seinen ganz eigenen Weg gefunden hat und das Gefühl hat, so das ist stimmig, dann kann man den gehen, ohne so viel rechts und links gucken zu müssen oder überall dabei sein zu müssen.
Gibt es auch auf diesem eigenen Weg Hürden? Und wenn, welche?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das Yoga konfrontiert mich mit einer ständigen Hürde. Jeden Tag eine kleine neue. Also wenn wir uns wirklich jeden Tag so den Spiegel vorhalten und mal so schauen, was da in einem los ist. Ja, also ob das dieser ganze Wahnsinn unserer Gedankenwelt ist oder so.
Habe ich überhaupt keine Probleme damit.
Ach so, nicht, ne? Nö.
So, habe ich halt gar nicht.
Aber das ist ja auch so das Schöne, es ist ja auch eine Einladung, sich in dieser Ganzheit kennenzulernen. Und was auch noch so etwas Besonderes ist oder was ich als besonders im Anusara empfunden habe, es darf auch erstmal alles so sein. Also wir umarmen alles, was wir da sehen an uns und erleben und es wird nichts irgendwie gleich ausgeklammert oder als schlecht betitelt oder so, aber dann geht man eben damit wieder in die Praxis und ins Arbeiten.
Also nochmal anderer Ansatz, du hast das Wort Aktivität genannt. Was passiert mit den Menschen, die passiv bleiben, also die diese Form der Ermächtigung oder Eigenverantwortung ausschlagen und sich lieber sonst wie durchs Leben schlagen?
Also ich glaube, dass das Leben uns dann eben lebt. Ne? Also dass die Dinge so oder die Herausforderungen auf uns zukommen und uns bewegen werden. Und vielleicht ist es schöner, wenn man vorher schon mal erlebt hat, dass das nicht mit einem passiert, sondern dass man es selbst mitgestalten kann. Und ich glaube, dieses Jahr...
Du hast gerade, bevor wir hier angefangen haben, mir erzählt, dass du eine Freundin verloren hast im letzten Herbst, die an Krebs gestorben ist. Das war sicherlich nichts, was du irgendwie kontrollieren konntest. Das war ein übermächtiges, sicher fürchterlich trauriges Erlebnis. Wie bist du damit umgegangen? Hat dir Yoga dabei geholfen?
Yoga hat mir, ich glaube, total dabei geholfen und hilft mir eh bei allem, wo ich so das Gefühl habe, es hätte mich vielleicht früher aus der Bahn geworfen oder mich wirklich so existenziell berührt. Und natürlich war ich unglaublich traurig. Ich bin es immer noch. Ich vermisse sie unglaublich. Aber ich kann trotzdem gut weitermachen. Also es gibt einfach noch etwas, was weiterhin funktioniert und immer noch da ist, auch wenn sie nun leider nicht mehr da ist. Mhm.
Hast du Momente so von richtig tiefer Verzweiflung manchmal?
Ich kenne diese Momente in meinem Leben sehr gut und bin sehr dankbar, sie nicht mehr gehabt zu haben seit einigen Jahren.
Mhm. Wie plustert man die hinteren Rippen auf?
Okay, entschuldige. Ja, habe ich das gesagt im Unterricht tatsächlich? Ja. Es wird ja immer sehr viel nach vorne gearbeitet und die Idee ist, den Rücken zu bearbeiten und zu beatmen. Mhm. Ja, also man kann tatsächlich in den Rücken atmen und es entsteht eine Weite zwischen den rückseitigen Rippen. Die Lungen dehnen sich auch in die Rückseite aus.
Mhm. Wie hat sich dein Körper durch Yoga verändert?
Ich habe so ein paar kleine Handicaps mitgebracht, wie eine Hüftdysplasie und habe auch Probleme mit den Knien und die habe ich alle nicht mehr seitdem, seit ich mich da so gut ausrichten und sortieren kann. Das hat sich verändert, ich habe keine Schmerzen mehr.
Das ist toll. Wie siehst du dem Alter entgegen?
Ganz interessant, weil es ist ja in aller Munde gerade, ich setze mich damit noch gar nicht so viel auseinander. Also mir geht's gut, ich bin dankbar.
Du bist wie alt jetzt?
Ich bin 41, ja. Ist ja auch noch eigentlich kein Alter.
Nein,
ne?
Nein,
also
nicht.
Ja, mir geht's gut. Ich sehe natürlich das ein oder andere graue Haar und ein paar Falten, aber es fällt mir gerade noch sehr leicht, das alles so anzunehmen, wie es ist. Und mal gucken, wie es mir in 10 Jahren geht. Aber es gibt so tolle Frauen, ja, mit 60, mit 70. Und ich finde, wir haben tolle Vorbilder und können uns eigentlich darauf freuen, auch.
Was kann Yoga in diesem Thema noch bewegen? Du weißt, jetzt kommt die klassische Frage nach den Instagram-Yogis. Und brich eine Lanze dafür, dass es egal ist, wie man aussieht, oder ist es nicht egal?
Ich habe tatsächlich mal geguckt, es werden immer nur die Fotos geliked, auf denen man in irgendwelchen absurden Stellungen steht und wahnsinnig knackig und jung aussieht. Mhm. Ich versuche da meinen eigenen Stil drin zu finden. Ich mache das in dem Maße mit, wie es sich okay anfühlt für mich. Aber ich glaube, es wäre ganz schön, ein bisschen mehr Ehrlichkeit in die sozialen Medien zu bringen. Es ist nun mal nicht alles immer wunderbar. Und wenn man sich die Instagram-Profile anguckt, denkt man, die haben alle ein Leben wie ein Hollywood-Film. Ja.
Das ist hier schon das zweite Mal, dass du eben ehrlich sagst. Empfindest du die Yoga-Szene als ehrlich?
Es gibt ganz viele tolle und ehrliche Menschen in der Yoga-Szene, aber es gibt auch welche, die sich das überstülpen, meiner Meinung nach.
Mhm. Sich mit seinen Gefühlen sehr stark zu identifizieren, ist das schon eine Garantie dafür, dass man ehrlich ist oder nicht?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn man sich sehr mit seinen Gefühlen identifiziert, dann hat man auch etwas, was wir im Yoga praktizieren, nicht verstanden.
Welche Rolle spielt Distanz im Yoga oder im Anusara-Yoga?
Wir als Yoga-Lehrer sind auf jeden Fall der Meinung, dass es auch eine Nahbarkeit zwischen Lehrer und Schüler geben sollte, aber eben auf eine professionelle Art und Weise. Also ich gehe jetzt nicht mit jedem Kaffee trinken.
Okay. Wie oft haben sich Schüler schon in dich verliebt und was hast du dann gemacht?
Mit einem bin ich verheiratet.
Ach, scheiße.
Shit, ne? Aber es war auch der Einzige, mit dem ich ausgegangen bin.
Ja. Und alles
andere.
Pech für alle anderen.
Ich habe das auch nie wahrgenommen, ob oder überhaupt. Ich kann da ganz gut eine Distanz bewahren und trotzdem eben versuchen, in irgendeiner Form nahbar oder greifbar zu sein.
Was heißt Anusara eigentlich? Kannst du es mal übersetzen?
Man könnte sagen, mit dem Herzen fließen, also mit dieser Ausrichtung des Innen quasi das äußere Leben zu gestalten.
Oh Gott.
Meine Güte.
Das kapiere ich überhaupt nicht. Kannst du es bitte nochmal erklären, mit der Ausrichtung des Innen das äußere Leben zu gestalten?
Na, jetzt, letztendlich geht es einfach nur darum, von innen nach außen zu leben, anstatt sich im Äußeren irgendeine Struktur oder eine Form überzustülpen. Also es ist jetzt sehr vereinfacht runtergebrochen. Ich hoffe, alle anderen Anusara-Lehrer verzeihen mir das. Mhm. Aber das ist es für mich eigentlich in der Essenz.
Mhm. Wie gefährlich ist es für Yogis mit so Scheuklappen durch die Welt, ja? Durch das, was du jetzt die Außenwelt nennst, ich nenne es jetzt einfach mal die Welt, mit Scheuklappen durch die Welt zu laufen und sich nur mehr mit sich selbst zu beschäftigen und mit seiner nächsten Tasse Matcha-Tee?
Oh, mir geht das leider total auf den Keks. Also ich Ich finde, das ist so eine Selbstgerechtigkeit, die einem ja auch in anderen Szenen begegnet oder in anderen Jobbereichen. Und das ist halt für mich überhaupt nicht, das ist das Yoga. Ja, das können die gerne so machen, wenn es ihnen damit gut geht. Aber ich glaube nicht, dass es die Idee der Yoga-Tradition oder der Yoga-Praxis ist.
Tina, du bist nicht nur eine wunderbare Lehrerin, du bist auch Autorin und hast ein Buch geschrieben, Yoga lehren, die 7 Schlüssel für einen guten Unterricht. 7 Schlüssel. Bitte zähl die mal auf.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, diesen Untertitel hat die Maren, meine Co-Autorin, ganz clever gesetzt, weil das einfach gut klingt und sich gut verkauft.
Ja? Für alle Zahlenfetischisten.
Natürlich. Und dass es eigentlich nur 7 Schlüssel gibt und dann läuft das schon. Mhm. Ja? In diesen 7 Schlüssel ist sowas aufgezählt, wie kreiere ich ein gutes Sequencing, also eine Abfolge von Stellungen, wie kann ich philosophische Themen in meinen Unterricht integrieren, wie gehe ich mit Stimme und Sprache um, etc.
Das heißt, was hast du in diesem Buch über dich selbst erfahren, während du dieses Buch eigentlich für andere Yoga-Lehrer geschrieben hast? Was hast du daraus ziehen können?
Da sind wir wieder bei der Struktur. Also ich hatte so das Gefühl, dass ich das Wissen und die Erfahrung, die ich in den letzten Jahren angesammelt habe, in eine gute, strukturierte Form gebracht habe und mir dadurch vieles auch noch klarer geworden ist. Und ich das Gefühl habe, ich kann das auch zukünftig etwas besser weitergeben.
Was ist ein authentischer Yoga-Unterricht? Auf dem Buch steht auch der Leitfaden für einen authentischen Yoga-Unterricht. Oder anders gefragt, was ist denn nicht authentisch?
Nicht authentisch ist, wenn man im Laufe seiner Yoga-Laufbahn nicht so seine eigene Botschaft findet, sondern vielleicht in dem Imitieren und Kopieren der eigenen Lehrer bleibt. Und da braucht man halt wieder so seine eigene Praxis, um zu schauen, was ist denn so mein Wert im Yoga? Was kann ich gut vermitteln und klingt ehrlich, weil ich es erfahren habe und nicht einfach nur, wie gesagt, übernommen.
Gut, also mein ehrlicher Kommentar dazu ist, dass ich finde, sehr viele, mich eingeschlossen, sind ganz gut beraten, nicht so individuell zu sein und nicht zu sehr auszuflippen und das eigene nicht überzubewerten, sondern wenn man einen guten Lehrer hat und es überhaupt hinkriegt, den einigermaßen zu kopieren, dann ist der Job schon ganz gut erledigt.
Ja, also bestimmt. Und trotzdem denke ich, hat jeder so eine eigene Note. Und das ist schon schön, wenn die durchklingt.
Zum Beispiel fällt mir da eine wunderbare Lehrerin ein, die allerdings immer Molekül trägt, diese Sexparfum. Das meinen wir nicht, oder? Mit eigener Note.
Nein, das meinen wir nicht. Aber ich glaube, also ich denke, jeder, der anfängt, Yoga zu unterrichten, macht sich einmal hoffentlich bewusst, warum möchte ich das? Und was ist ein Wert, den ich erfahren habe und den ich vielleicht teilen oder weitergeben kann? Und ich glaube, wenn man sich die Frage schon gestellt hat, dann kommt da schon sehr viel Ehrlichkeit und Authentizität mit rüber.
Für alle die jetzt neugierig sind auf Anusara, in welcher Asana, in welcher Haltung kann man am besten spüren, was Anusara so drauf hat?
Oh Mann, jetzt muss ich dir so eine Antwort geben, die du total langweilig findest wahrscheinlich. Also in jeder. Weil wenn wir die physischen Ausrichtungsprinzipien anwenden, ja, wir nennen das ja die universellen Prinzipien der Ausrichtung, dann ist jede Stellung einfach so ein ganzheitliches Durchdringen und Erfahren seiner selbst letztendlich. Und dann kann man das in jeder Stellung empfinden.
Rotation ist noch sowas, was im Anusara mal eine Zeit lang wichtig war. Davon höre ich kaum noch was. Was ist aus der Rotation geworden?
Es gibt die nach wie vor, ja, also die sogenannten Spiralen, die innere und die äußere Spirale. Aber wenn wir sie im Unterricht ansagen, dann wird meistens nicht wild gedreht oder rotiert, sondern nur ein Aspekt dieser Spirale angesagt. Und meistens eben, mein Favorit ist eben die Oberschenkel nach hinten oben zu bringen, im Hund zum Beispiel, oder überhaupt den Oberschenkelkopf nach hinten zu bringen, weil er dadurch die Ausrichtung der Hüfte verbessert und des unteren Rückens.
Und deswegen, okay, sag das doch nochmal ganz kurz an, wenn jetzt Leute im Auto sitzen oder sagen wir mal illegal am Arbeitsplatz diesen Podcast hören und die sitzen da und du gibst jetzt mal eine Anleitung, was sie im Sitzen machen können, so als wären wir hier im Unterricht.
Okay, also im Sitzen ist es schwieriger zu erfahren als im Stehen, aber jetzt gehen wir davon aus, dass ihr alle sitzt. Die inneren Oberschenkel nach unten Richtung was ist das, Stuhl-Sitzfläche zu schieben, die inneren Oberschenkel. Und dadurch nehmt ihr hoffentlich wahr, dass der untere Rücken sich etwas nach innen wölbt, in die Lordose. Und dann mit einer Ausatmung verbunden, zieht die Sitzbeinhöcker wieder tiefer nach unten in den Boden und wächst über die Kopfkrone nach oben, um den Torso zu verlängern. Ja, vielleicht fühlt es sich gut an. Vielleicht müsst ihr aber auch noch mal in eine Klasse kommen, damit ich euch das besser erklären kann.
Klingt auch so ein bisschen nach Michelangelo. Also jetzt hatten wir so einen kurzen Taster sozusagen, einen kleinen Vorgeschmack darauf, was Struktur bedeutet, was dieses innere Aufrichten bedeutet. Hat eine innere Aufgeräumtheit, das ist jetzt schon meine letzte Frage, Konsequenzen auf deine äußere Haltung? Also sagen wir, eine innere Aufrichtung, begünstigt die einen starken Charakter?
Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also diese innere Aufrichtung und Aufgeräumtheit schafft eine ganz andere Präsenz und Ausstrahlung im Außen. Und man kann es bei sich selbst ganz gut beobachten. Wenn es einem nicht so gut geht, hat es meistens eine Auswirkung auf die Körperhaltung. Oder auch Menschen, die krank sind, die sacken so in sich zusammen. Und diese Gesundheit, die können wir von innen nach außen total unterstützen.
Siehst du dich als Gesundheitsbotschafterin?
Ich sehe mich nicht als Botschafterin. Ich möchte inspirieren und wenn ich das schaffe hier und da, dann bin ich ganz dankbar.
Tina Lobe, vielen Dank. Allerletzte, kleinste Frage noch. Deine Lieblingsasana und die Asana, an der du auf beste Weise scheiterst?
Ich liebe alle Stellungen, die den Seitkörper strecken und öffnen. Dann kann ich wieder atmen. Ich habe es nicht so mit Armbalancen.
Okay.
Da spüre ich meine Grenzen und alles andere auch.
Okay, also ein Hurra auf die Grenzen und auf die Grenzüberschreitung. Vielen Dank, Tina Lobe. Und ein tolles 2020 noch schnell, bevor es vorbei rast.
Danke, dir auch.
Wenn du jetzt neugierig bist, geh zu Yoga Easy, dem größten Yoga-Portal Europas mit über 800 Videos und übe mit Tina zum Beispiel Rückbeugen, starker Rücken, weiches Herz oder Energie anheben am Morgen. Beide sind eine gute halbe Stunde lang und jede Minute wird dir gut tun. Teste uns 2 Wochen gratis auf yogaeasy.de/podcastgutschein. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen. Und damit sich das für dich auch lohnt, bekommst du von uns einen gratis Monat Online-Yoga geschenkt, wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns dann eine E-Mail schickst mit einem Screenshot deiner Rezension und zwar an support@yogaeasy.de. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren bei Stitcher, Soundcloud, iTunes oder Spotify. Bye, bye.